Wir feiern heute Morgen Gottesdienst, weil wir an auferstandenen Jesus glauben. Und das ist auch der Grund, wieso dass so jemand wie ich da vorne darf stehen und predigen. Das liegt also nicht an mir, sondern weil Gott ein gutes Wort hat und wir darin dürfen lesen und erfahren, wer er ist. Das heisst, ja klar bin der, der redet immer noch ich, aber ich hoffe letztendlich redet Gott zu euch. Und das macht er vor allem auch dadurch, dass vielleicht nicht alles gesagt wird, was in meinem Kopf ist. Und anders schon. Ich will noch beten. Vater, bitte, ja, brauch du meine Worte und schenk du, dass die richtigen Worte rauskommen. Mach du vor allem dein Wort lebendig und schenk du Ohren, die hören können. Und Augen, die sehen können, wer du bist und ja, wie gross deine Güte ist. Amen. Ich habe einen fatalen Fehler gefunden. Ihr habt so ein Blatt bekommen. Darauf findet ihr jetzt den Jahresvers nicht explizit. Ihr seht zwar die Stelle, aber ihr könnt ihn nicht selber lesen. Das ist eigentlich mega schlecht. Dafür könnt ihr während der Predigt immer wieder Bildchen anschauen und hoffentlich ungefähr herausfinden, wo wir gerade sind in dieser ganzen Geschichte von heute Morgen. Ich lese euch den Vers dafür noch mal vor. Der steht im 1. Timotheus 6, Vers 12. Dort steht, kämpfe den guten Glauben, den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Es geht um einen Kampf, um einen guten Kampf, es geht um das ewige Leben ergreifen, es geht darum, dass man irgendwie auch zu dem Leben berufen ist und dass man dann das auch bekennt. Etwa so, in ganz kurzer Form, was uns heute erwartet. Wenn ich den Vers höre, dann habe ich immer als erstes einen Boxer vor Augen. Vielleicht habt ihr schon mal einen Boxmatch geschaut, aber ich stelle mir so etwa die dritte Runde vor in einem Boxmatch. Der eine ist vielleicht ein bisschen stärker als der andere. Er sitzt so halb groggy in seiner Ecke. Und dann kommt der Trainer zu ihm, steht vor ihm hin und sagt ihm, hey, kämpf den guten Kampf von deinem Leben. Pack deinen rechten Kinnhaken aus. Weißt du, deine grösste Stärke, das, was wir die ganze Zeit trainiert haben, die letzten 10 Jahre. Und nachher putzt er so mit dem Schweißtuch das Blut weg und weiter geht's. Etwa so. Kämpf den guten Kampf vom Glauben. Ergreif das ewige Leben, wozu du berufen bist, und bekenn das gute Bekenntnis vor ganz vielen Leuten. Der Paulus braucht irgendwie gerne die Kampfsprache. Wir haben das in Form von Leichtathletik, also Sport. Wir haben es in Form von explizitem Krieg mit dem Epheser und der ganzen Waffenrüstung. Was haben wir da? Unschwer zu erkennen, wenn ihr jetzt schon mal aufs Blatt geschaut habt. Ich glaube, am besten passt so das Bild von der Leichtathletik, vom Rennen. Wir haben das Bild auch im 1. Korinther 9, um einen Läufer, der läuft, um den Siegeskranz zu gewinnen. Und der Paulus schreibt uns, kämpfe den guten Kampf. Also, man könnte auch sagen, rennet ein gutes Rennen. Das Leben als ein Rennen. Und kämpfen ist vielleicht ein bisschen weniger weit, aber man sagt ja noch schnell mal, was in deinem Leben rennst du hinein? Also, es gibt Leute, die rennen dem Geld hinein, es gibt Leute, die rennen Frauen hinein, es gibt Leute, die rennen auch Männer hinein. Man rennt noch viele Sachen im Leben hinein. Und dann tönt es so, wie wenn es immer direkt vor einem wäre, dass man es könnte ergreifen. Wir haben auch Kämpfe, die wir kämpfen. Wir kämpfen vielleicht gegen gewisse Sachen in uns drin, die uns nicht so gefallen, an uns selber. Wir kämpfen gegen unsere Nachbarn, wir kämpfen gegen unsere Wegemitbewohner und wir kämpfen gegen so viele Sachen im Leben. Wir kämpfen vielleicht auch gegen unseren Chef oder wir kämpfen darum, endlich mal wahrgenommen zu werden als die, die wir wirklich sind in unserem Herzen und niemand sieht es. Wir kämpfen an allen Fronten. Und ich meine, dass die taktische Anweisung von Paulus tut uns enorm gut. Das Ziel ist vor allem auch, sie richtig zu verstehen. Ich habe das Bild von einer Rundbahn noch sehr passend gefunden. Wenn ich mir so vorstelle, ich habe nie Leichtathletik gemacht, also abgesehen vom Gymi, dort mal ein paar Runden gedreht. Im Militär haben wir auch mal müssen. Aber so eine Bahn ist rund und man rennt rundherum. Je nachdem, wie viele Meter an Olympia gerannt werden, mehr oder weniger mal rundherum. Und wenn wir das Bild nehmen für unser Leben, dann gibt es ganz viele Sachen, für die wir rundherum rennen. Ihr dürft das gerne heimnehmen, das Blatt, und ihr könnt mal überlegen, was ist so das, was euch wirklich im tiefen Inneren antreibt, zum Rennen, also zum euer Leben leben. Was ist euer tiefer Glaube? Um was rundherum rennt ihr? Ja, in einer Leichtathletikfall hat es meistens einen Fußballplatz in der Mitte. Das wäre jetzt ideal für all die am Fußball hinten rein rennen. Was steht bei euch in der Mitte von so einem Leichtathletik-Rundkurs? Man kann dort verschiedene Wörter hinschreiben. Die Bibel sagt uns mal, dass wahrscheinlich bei jedem muss das Wort Ego drinstehen, weil es meistens um uns selber dreht. Was steht bei dir als Grundüberzeugung dort drin? Ich meine, klar, wir können rennen mit dem Ziel vor Augen, aber jetzt trotzdem rennst du mal in allererster Linie rennst du Runden. Also bei einem 10.000 Meter Lauf, eine Runde hat 400 Meter, dementsprechend viele Runden musst du machen. Du rennst rundum und irgendwann kommt das Ziel. Auch wir sterben irgendwann, rundum, gerannt ist vorbei. Die Frage ist, wo bist du hingekommen? Wir sind ja schnell dabei, und es ist so logisch, wenn man einen Vers liest. Kämpf den guten Kampf vom Glauben. Ah ja, ich glaube an Jesus. Das ist mein Kampf im Leben. Jetzt, ich würde euch dazu auffordern, dass wir mal einen Schritt zurück machen. Weil jeder Mensch glaubt irgendetwas. Also der Kampf vom Glauben, wir wissen jetzt mal nicht, dass das von Paulus geschrieben ist und wir wissen nicht, dass es im 1. Timotheus 6, Vers 12 steht und es dort noch Vers vorher hat. Jeder kämpft den Kampf vom Glauben. Die einen glauben, das grösste Glück im Leben ist, es gute Freunde zu haben. Andere glauben, dass ein Leben dann erfüllt ist, wenn man am Schluss zurückschaut und sagt, mal, all die Runden haben sich gelohnt. Was auch immer lohnen heisst. Aber wenn man zurückschauen kann und sagt, es hat sich gelohnt. Wieder andere glauben, dass mit dem Tod alles fertig ist. Und darum kommt es gar nicht ganz so darauf an. Hauptsache, ich bin glücklich. Sie glauben daran, dass Glücklichsein mega wichtig ist. Dann gibt es so Leute wie mir, die sagen, ja, wir glauben daran, dass Jesus noch wichtig ist. Und ich meinte es vielfalls uns sehr schwer, überhaupt zu sagen, was wir wirklich glauben. Es ist schnell gesagt, an was man glauben will. Und an was man, wo man gerne hinkommen würde, wenn man dann wirklich schnell rennt. Oder ausdauernd rennt, zielgerichtet rennt. Aber was uns wirklich antreibt, also der letzte Grund, wo uns einen Halt gibt, der ist gar nicht so einfach, um ein Fest zu machen. Ich glaube vielleicht, dass es sich lohnt, gut studiert zu haben und dann Geld zu verdienen. Und das treibt mich mehr an, wie dass ich effektiv weiss. Vielleicht ist es bei dir ein anderer Glaube. Vielleicht ist es wirklich der Glaube, Familie ist das Wertvollste. Die gilt es zusammenzuheben. Und klar, wenn du am Morgen da bist, sagst du, ja, das Wichtigste im Leben ist Jesus. Aber das, was dich tagtäglich antreibt, ist vielleicht ein anderer Glaube. Das, was in der Mitte von dieser Rundbahn steht, ist vielleicht etwas anderes wie Jesus oder das, was man so gerne sagt, die Gesundheit oder das Glück, sondern vielleicht auch einfach, dass es dir gut geht. Ein egoistischer, einfacher Grund, aber der treibt noch relativ vieles an. Was ist unsere tiefe Glaubensgewissheit? Und dann, wenn man das mal so für sich ausbeindet hat, was es könnte sein oder was man will, dass es ist, also wir können ja dann auch effektiv sagen, also gut, ich habe erkannt, ich drehe mich viel zu fest um mich selber. Also in dieser Rundbahn steht jetzt nicht mein Ego, sondern ich nehme meine Familie und setze sie in die Mitte. Also ich tue jetzt alles dafür, dass es meiner Familie gut geht. Das ist etwas, was mir wert ist. Dann kann ich einen Fokus setzen. Und das ist einfach. Weil das macht jeder Spitzensportler auch. Ein Spitzensportler ist darum erfolgreich, weil er sich einen Fokus setzt. Vielleicht erkennt ihr das Bild links neben der Laufbahn. Das ist eine quasi, wenn man so in die Startblöcke absinkt. Man kommt ganz neue Perspektiven über. Man ist nicht mehr man hat nicht mehr den ganzen Rundkurs im Blick, sondern seine eigene Bahn. Ja, man geht in die Startblöcke und sagt sich, also gut, das ist mein Ziel. Ich schaue nicht mehr rechts, ich schaue nicht mehr links. Ich setze alles daran, um das zu erreichen. Ich kämpfe den guten Kampf. Vom Glauben. Ich glaube, die Familie ist das Wichtigste für mich. Ich kämpfe den guten Kampf vom Glauben. Immer noch super möglich ohne Jesus. Super möglich auch mit allem, was man bekommen hat. Ein Spitzensportler ist das beste Beispiel. Der setzt alles daran, um das Ziel zu erreichen, das er sich gesetzt hat. Seine Ernährung, seine Zeit, wenn er schläft, wenn er seine Freunde sieht. Er holt sich einen guten Trainer, unten links eine Pfeife, er wird angetrieben von jemand anderem. Er trainiert unablässig, lässt alles links und rechts und hinter sich sein und setzt das Ziel. Und der Timotheus hat das auch mit auf den Weg bekommen, ganz praktisch. Der Paulus hat ihm geschrieben, schau Timotheus, du bist ein junger Mann, du bist in einer grossen Gemeinde, eine Kirchengemeinde, vielleicht wie wir, vielleicht grösser, vielleicht kleiner. Und da gibt es auch ganz viele Kämpfe. Da kommen Leute rein, die sagen, ja, das ist richtig, das sollst du machen. Und dann wird häufig darüber diskutiert, darüber gekämpft, was ist jetzt die richtige Ansicht. Und dann hat es sogar noch die Leute, die kommen und sagen, wenn ihr mir nachfolgt, dann habt ihr das Heil wirklich, dann sind ihr wirklich gerettet. Und am besten gebt ihr mir auch noch genug Geld, dass ich das euch regelmässig erzählen kann, wie das genau ist. Timotheus, in deiner Gemeinde, da hat es Leute, die machen das auch einfach wegen Geld. Und jetzt fokussier dich, pass auf, lass das alles zurück, mach es nicht wegen Geld. Das ist Paulus seine Aufforderung im Kontext, im Zusammenhang von dem Vers. Bist du nicht einfach fromm und gottgefällig, dass dich die Leute mögen und dass du Geld bekommst und dass du dir nachher kannst etwas darauf einbilden kannst, sondern bis es, weil du den richtigen Fokus hast. Wir sparen uns den Fokus noch. Letztendlich können uns viele Sachen antreiben. Beim Timotheus war die Gefahr, dass es Lehrer gegeben hat, die Geld verdienen wollten und sich von dem antreiben lassen haben. Das ist gar nicht so schlecht. Bei uns im Studium hat man immer gesagt, ja, wenn es nicht klappt, zum Prediger werden, dann könnt ihr auch eine Sekte gründen. Dann werdet ihr so richtig reich. Sekte kommt ein Jahr lang, das langt. Es ist relativ viel Basic-Wissen dabei und nachher geht das rund. Nein, aber es ist wirklich so. Also man kann sich Ziel setzen, die man erreichen will. Und das gibt es sogar bei uns in unseren Gemeinden. Auch bei uns in der FEG in Bülach werden Kämpfe gekämpft. Die einen sind grösser, die anderen persönlicher. Die einen sieht man und die anderen sieht man nicht. Es gibt viele Kämpfe, die gekämpft werden. Und Fokus, der da ist, der von Leuten verfolgt wird, von uns, von mir, von jedem. Welches sind die guten Fokus? Der Paulus sagt, kämpft nicht irgendeinen Kampf, sondern kämpft den Kampf vom Glauben. Wie gesagt, das, was wir bis jetzt gesehen haben, es ist alles gut möglich mit eigener Energie und so geht es sogar weiter. Wir könnten sagen, also gut, der Jesus ist irgendwie wichtig für mich und ich will ihm irgendwie nachfolgen. Das habe ich schon gehört, dass das entscheidend ist, wenn man Christ wird. Man folgt ihm nach, also man folgt, was er gesagt hat. Man hält Gebot und ja, man ist ein guter Christ. Also wenn einen die Leute fragen, hast du heute Morgen die Bibel gelesen? Sage ich am besten ja. Es ist einfach wichtig, um das zu machen, was Jesus sagt. Also man betet auch, weil man das sollte. Und gleich erkennt man, irgendwie ist das unglaublich schwer. Weil in dem Moment fange ich an, mit mir selber zu kämpfen. Ja, ich sehe zwar vielleicht, es würde mir gut tun, und doch tue ich es nicht, schreibt der Paulus im Römerbrief. Innere Zerrissenheit. Man sieht, ich fange an zu kämpfen gegen Gott, weil ich ihn frage, ja Gott, was bist denn du für einen? Wieso setzt du mir so viele Regeln vor? Ich kann die ja gar nicht alle halten, das ist unmöglich. Du kannst mir schon sagen, dass das ein gutes Leben würde geben, wenn ich so lebe, aber das schaffe ich nicht. Und dann gibt es sogar noch den Kampf in der geistlichen Welt, den Paulus schreibt. Ja, da gibt es noch Sachen, die wir nicht sehen, die uns auch noch beeinflussen. Und gegen die sollte ich dann auch noch kämpfen. Das ist ein gewaltiger Leistungsausweis, den man da mit parat hat, um den Kampf erfolgreich zu kämpfen. Und vielleicht gibt es sogar gewisse Spitzensportler, Christen unter uns, die das sehr gut schaffen. Der Paulus war einer von denen. Er sagt von sich, eigentlich nach dem Gesetz habe ich perfekt gelebt. Ein Spitzensportler, Christ. Nichts, wo Nichts, was falsch ist. Und doch hat er noch nicht den guten Kampf vom Glauben gekämpft. Nicht der Kampf aus unserer Kraft ist entscheidend, sondern der Kampf ist darum gut, weil er schon gekämpft worden ist. Das klingt jetzt voll schlecht. Also es ist irgendwie wie der Boxer, der am Anfang im Ring ist, oder der Leichtathlet, der an den Startblock runtersteht mit einem klaren Fokus. Und er weiß schon, dass das Rennen schon vorbei ist. Also eigentlich völlig hohl. Ja? Also es nimmt er jegliche Motivation, um überhaupt anfangen. Der gute Kampf ist darum gut, weil er schon gekämpft ist. Jesus war der, der das Rennen schon absolviert hat. Er hat den guten Kampf schon gekämpft. Was ist der gute Kampf? Der gute Kampf ist der, der zum Leben führt. Der zweite Teil heisst, ja, ergreifet das ewige Leben. Oh yes. Zum Glück haben wir wieder etwas, was wir machen können. Also ergreifet es, macht es. Wir können etwas nur ergreifen, das schon da ist. Wenn ein Baby auf die Welt kommt, kommt es meistens Geschenke über. Häufig sind es Geschenke, die es erst später brauchen kann. Ich kann das am besten dann mit Kleidern. Ich habe, glaube, heute noch Kleider, wo ich reinwachsen sollte. Das gibt es auch mit Spielsachen. Also man schenkt einem kleinen Kind Spielsachen und die liegen vielleicht neben dem kleinen Kind. Aber das kleine Kind kann sie noch nicht haben, weil es einfach, oder keine Ahnung, Dreieckli in Dreieckli reingehen lassen. Ja, super. Wenn du noch nicht mal kannst ein Dreieckli haben, wie willst du das machen? Aber entscheidend ist, das Spielzeug ist schon da. Den guten Kampf vom Glauben können wir nur kämpfen, weil ihn jemand schon von Anfang bis zum Schluss gekämpft hat. Das ist alles da. Jesus hat das Rennen schon absolviert. Und das war tatsächlich ein Kampf gewesen. Jesus ist auf die Welt gekommen. Wir haben es jetzt an Weihnachten gehört, in etwa 4 Predigten, wenn ich mich richtig erinnere, dass er als kleines Kind auf die Welt gekommen ist. Hat sich auch täglich seine Milch erkämpfen müssen. Hat nachher gekämpft mit der geistlichen Führung von Israel. Hat ihnen gesagt, wer Gott wirklich ist. Er hat teilweise auch gekämpft mit seinen eigenen Jüngern, weil sie selber nicht verstanden hat, wer jetzt er genau ist. Und nicht zuletzt hat er gekämpft am Kreuz. Und in unseren Augen nicht mega erfolgreich, weil er gestorben ist. Das ist der Kampf von Jesus. Und die gute Nachricht ist, dass er auferstanden ist. Der Kampf war also nicht vergebens gewesen. Man könnte eigentlich sagen, Jesus war so ein Sportler, der ist an Fokus, also an Startblock hingestanden, hat angefangen zu rennen. Nach 20 Metern ist mir der Schnuff ausgegangen, nach 40 Metern hat er angefangen, Knieweh zu bekommen. Nach 60 Metern haben seine Gegner angefangen, auf ihn einzuschlagen und theoretisch müsste er 10 Kilometer rennen. Äußerst nicht erfolgreich, wenn man es vom Kreuz her anschaut. Und dann stellt sich Gott zu dem Jesus und sagt, das ist der gute Kampf. Da hat jemand das gemacht, was ich schon von allen hätte wollen, dass sie es machen, nämlich, dass sie sich selber zurückstellen, dass sie verkünden, wer ich bin, dass sie den Nächsten lieben, dass sie Gott ehren. Und indem er das gemacht hat, hat er eine Medaille errungen, kann man sagen. Und eine Medaille, die er noch so gerne weitergibt, an jedem, der sagt, weißt du was, nicht ich selber renne das Leben, sondern Jesus rennt es für mich. Also du kommst quasi erschöpft am Ziel an und sagst, er hat schon gewonnen für mich. Die gute Nachricht ist, dass Jesus zum Leben führt, in die Gemeinschaft mit Gott. Jetzt, das ist so ein Siegeskranz. Siegeskranz vom ewigen Leben. Und wie macht man jetzt das? Man geht das Rennen als Christ, ist irgendwie in der Gewissheit, ja, auf eine Art habe ich ja schon gewonnen, also wieso renne ich weiter? Auf der anderen Seite, ja, vielleicht muss ich ja den Siegeskranz jetzt wirklich noch ergreifen. Wie ist das mit dem ewigen Leben? Fängt jetzt das an, wenn ich anfange mit Jesus zu rennen? Fängt das an, erst wenn ich stirb? Ich bin davon überzeugt, dass es anfängt, sobald du mit Jesus unterwegs bist. Sobald man getauft ist. Taufe ist das Bild von berufen sein und bekennen vor vielen Zeugen. Ja, man kann das ewige Leben ergreifen und dann sagt der Paulus am Timotheus, weißt du was? Du machst, wenn du das ewige Leben ergreifst, nichts anderes wie zu dem, wo du berufen worden bist und das, was du bekannt hast. Also etwas, was schon passiert ist. Berufung ist Gottes Aufgabe. Gott sagt, Dani, kannst du deinen Namen einsetzen? Komm du in mein Team. Ja, Leichtathletik, meistens bei Olympia musst du gut sein, dass du ins Team kommst. Bei Gott ist es ein bisschen anders. Gott ruft. Und du kannst nachher in sein Team kommen. Gott macht etwas bei der Taufe. Du erkennst, wow, krass, Jesus ist wirklich Gott. Gott ruft. Und nachher, was machst du? Ja, du kannst das Trikot entweder anziehen oder du lässt es sein. Vielleicht ist das kompliziert. Ich finde es mega kompliziert. Was ist mit der Berufung und dem Bekenntnis? Wer ist jetzt da zuerst dran? Also sage ich jetzt, hey Gott, ich würde auch gerne in dein Team kommen. Hallo? Oder komme ich es einfach über und nachher sage ich, hey, mega cool. Es ist so logisch. Nehmen wir den Roger Federer. Vielleicht sind ihr keine Tennis-Fans. Aber der Roger Federer kommt zu euch heim, heute Nachmittag um 3 Uhr, läutet eure Türen und gibt euch ein Trikot von sich selber und sagt, dein Name? Kann ich auf einen Kaffee kommen? Hey, schau, von jetzt an gehörst du zu meiner Familie. Nimm mit, wer du willst, ich habe ein paar Trikots mehr. Dann gehst du, ich weiß gar nicht, wohnt er in der Lenzer Heide, ich glaube es. Einmal sicher einen schönen Ort. Nimm dich mit deiner ganzen Familie. Du hast jetzt so ein Roger Federer-Liebli an und bist super bedient. Du gehörst jetzt zum Roger, seiner Familie. Ich glaube, du kannst nicht einfach zum Roger an die Tür läuten und sagen, Roger, könnte ich mal ein Tischchen haben von dir? Und vielleicht ein Teil von deiner Familie? Nein, der Roger kommt an deine Tür und läutet. Okay, er macht es wahrscheinlich nicht, aber wäre fantastisch, oder? Genau das macht Gott. Er klopft an der Tür von deinem Herz und sagt, hey, schau, ich habe da ein geniales Trikot für dich bereit. Es hat ein Kreuz drauf. Willst du zu meinem Team gehören? Und in dem Moment kannst du sagen, ja, ich nehme es. Und ich bekenne es, indem ich anlege, dass ich jetzt zu ihm gehöre. Wenn du nachher mit dem Roger Federer Tisch in der Welt rumlaufst, ich bin mir sicher, der Erste, der dir begegnet, dem musst du sagen, hey, siehst du das Tisch? Gestern, du glaubst gar nicht. Er ist zu mir gekommen, er hat geläutet an meine Tür und nachher habe ich ihn reingelassen. Der Roger Federer, der Wimbledon, ich weiß nicht, wie viel Mal gewonnen hat. Jetzt gehöre ich zu seiner Familie. Ich bin, es geht gar nicht anders. Wir wären so weg vom Feister. Das müsstest du jedem erzählen. Der Paulus ist ein super Motivator, weil er sagt dem Timotheus, vielleicht ist es streng in deiner Gemeinde und vielleicht hast du viele Kämpfe, aber schau auf Jesus. Schau darauf, wer er ist. Schau auf das ewige Leben. Das ewige Leben ist quasi das Ende, aber das ewige Leben ist genau das gleiche wie dort, wo du angefangen hast mit Jesus. Nämlich Berufung und das Bekenntnis. Dort, wo du Christ geworden bist, Timotheus, dort hat sich dein Leben komplett geändert. Weil ab dem Moment gehörst du zu Gott, du gehörst zu seiner Familie, du bist ein Teil von ihm, du wirst sogar Erbe von ihm mit Jesus zusammen, du bist ein Bruder oder eine Schwester von Jesus. Das ist ein totaler Wechsel vom ganzen Leben. Und dann laufen wir mit dem Tisch, ihr seht es, ich habe ein Kreuz drauf gemalt, bewusst mit dem Tisch vom Kreuz umeinander. Jetzt, ich meinte, in dem Moment funktioniert das Bild vom Rundumrennen nicht mehr ganz so gut. Weil in dem Moment, wo du das Tisch anhast, mit dem Kreuz drauf, ändert sich dein Fokus. Dein Fokus ist nicht mehr, oh, jetzt Jesus, gehöre ich zu dir, jetzt muss ich möglichst viel beten, jetzt muss ich möglichst lieb sein zu allen, die mir begegnen auf der Straße, jetzt darf ich kein Geld mehr verdienen und jetzt, was gibt es noch alles? Ich darf keine Mini-Röcke mehr legen. Okay, das darf ich. Nein. Einfach ganz viele Sachen. Das kann ein Teil sein, wenn dir das gut tut, aber das ist nicht der Witz daran, dass du jetzt im Team von Jesus bist, sondern der Witz ist, das ewige Leben hat jetzt angefangen. Du bist in der Gemeinschaft mit Gott. Du gehörst zu seiner Familie und du rennst nicht mehr darum herum, um dir selber gut zu tun, sondern vielleicht fängst du plötzlich an zu merken, hey, da rennen Leute rundherum um Sachen, die mässig erfolgreich zum ewigen Leben führen. Und vielleicht nicht einmal zu dem, was sie sich vorgenommen haben. Vielleicht haben sie sich nämlich vorgenommen, ich will glücklich werden. Und das steht in der Mitte von ihrer Rundbahn. Und was sie machen, ist, sie gehen jedes Wochenende wellnessen. Das Ziel ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber der Weg ist der falsche. Weil der Weg, egal zu was, das du willst haben, in einem erfüllten Leben, ist Jesus. Und jetzt die bittere Nachricht. Du hast so ein Kreuztischchen an. Ich habe mal eins im Turnen. Ich habe es einmal angelegt. Danach habe ich es nie mehr angelegt. Es war mega übel. Das passiert noch schnell mal, wenn du ein Kreuztischchen an hast. Weil dann fangen die Leute an zu fragen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst stolz sein auf dein Kreuztischchen und sagen, hey, schau, es ist das beste Tischchen, was es gibt. Du kannst es auch haben. Und die Leute lachen dich vielleicht aus. Oder was du kannst machen, ist so, ich habe eher die Variante gewählt, in 6. Klasse, mein Tischchen dann so, ich bin etwa so da gestanden, wo wir haben müssen wählen beim Fußball. Und wenn nachher ein Rand ist, dann nicht so schlimm, weil dann sieht man es nicht so gut. Aber du kannst so durchs Leben anfangen zu gehen. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was es geben für eine Gemeinde. Wenn man sich nicht mehr zu Jesus bekennt. Weil dann fangen die Leute an zu sehen, weißt du, ich meine, du siehst ja dann gleich noch, da hat es einen schwarzen Balken und da kommt es auch noch ein bisschen raus. Hey, der hat doch ein Kreuztisch, ja, nicht wahr? Wieso verhaltet er sich so komisch? Schämt er sich für diese Kreuztische? Hey, das ist unglaublich unglaubwürdig. Wer will dann ein Kreuztisch anlegen? Niemand. Absolut niemand. Wir haben den Auftrag in dieser Welt, um Gott zu bezeugen. Und es gibt die Leute, die mega Freude daran haben und sagen, hey, gib mir auch so ein Tisch, weil sie sehen, wie gut das Leben ist. Nicht, weil es uns super gut geht, aber weil wir eine tiefe Ruhe und einen inneren Frieden dürfen haben, Jesus. Und dann gibt es die Leute, die sagen, was für ein Tisch, so etwas hätte ich nie haben. Schau dich mal an, so erbärmlich. Die gibt es auch. Das Schönste ist, am Schluss. Ah, übrigens, das ist der Moment, den ich jetzt fast vergessen habe, ich darf auf das mega coole Bild vom Urs hinweisen. Ich habe mir urlang überlegt, was soll ich auf das Tisch malen? Soll ich ein Kreuz nehmen oder soll ich einen Fisch nehmen? Oder soll ich vielleicht sogar so ein Chi und ein Roh nehmen, wie ja, für Christus? Ich habe dann das Kreuz genommen, weil ich finde, das ist ein super Symbol, das beides zum Ausdruck bringt. Nämlich der unglaublich schreckliche Tod und gleichzeitig der Sieg, weil kein Jesus mehr dran ist, weil er auferstanden ist. Der Fisch ist aber auch genial. Vor allem darum, weil die ersten Christen haben nicht das Kreuz genommen. Weil das Kreuz ist für sie viel zu hart gewesen. Das ist völlig klar gewesen. Das ist ein Zeichen der Verfolgung. Es ist dort, wo unser Herr daran gestorben ist. Das Zeichen der Folter. Die Leute sind noch am Kreuz gestorben. Also, dann nimmst du nicht das Kreuz, um deinen Glauben bekannt zu machen. Ja, am Kreuz wird dein Glauben bekannt, aber du identifizierst dich noch nicht so mit dem Kreuz. Du sagst lieber, du nimmst den Fisch. Der Begriff für Jesus. Und es ist auch etwas, das nicht alle gerade gecheckt haben. Wenn du dich verbergen musst, um dich zu treffen zum Gottesdienst, nicht wie wir heute, wir können das Kreuz raushängen. Jeder kann kommen, wenn er will. Dazu mal haben sie so ein Fischchen hinter, dass zumindest die Eingeweihten wissen, wo sie hin müssen. Aber es ist auch ein Bekenntnis. Ja, heute sehen wir es auf dem Auto, ein Bekenntnis, ich bin Christ. Das ist auch ein Tischchen, fahrt gut. Es gibt einen Moment, wo Jesus wieder wird kommen. Wir haben das gehört in der Predigt vom Sigi letzte Woche. Und darauf hoffen wir hier als Christen. Das ist ein Teil von unserem Bekenntnis. Wir bekennen, Jesus ist lebendig und wir werden ihn sehen. So wie er gegangen ist, wird er wieder kommen. Wenn er wiederkommt, und man nachher sieht, wer jetzt den Siegespreis errungen hat mit Jesus zusammen. Ich glaube, das wird eine lustige Truppe. Wenn wir alle da vorne stehen, das ist ein gewaltiger Unterschied. Weil dort werden nicht die Leute vorne stehen, die man wahrscheinlich denkt. Weil man diesen Leuten wird angesehen, das sind nicht Leute, die aus sich selber gewonnen hätten. Das ist das Prinzip von Gott. Schon als er Israel erwählt hat, er hat sich das kleinste, das hässlichste und das unfähigste Volk genommen. Wieso? Weil umso grösser wird, wie gewaltig das Gott ist. Wenn du zu Jesus gehören willst, weil du gerne zu den Grössten und Gewaltigsten gehörst, wird es mega schwierig für dich. Weil wahrscheinlich musst du zuerst durch eine Charakterschulung, und durch die gehen wir alle immer wieder, das ist einer von diesen Kämpfen, wo wir täglich kämpfen. Aber bei Jesus sind wir nicht die Grossen, sondern er ist der Gross. Und wenn wir mal alle vorne stehen, wird die ganze Welt sehen, die haben nicht gewonnen, weil sie selber cool oder gut sind, sondern weil Jesus das ist. So gehört die Ehre letztendlich, könnte man sagen, am Trainer. Ein Kirchenvater hat geschrieben, der Trainer ist der Heilige Geist. Also wenn wir mal das Jesus-Tischchen anhaben und uns bekannt haben zu Jesus, fängt Gott uns an zu verändern. Wir haben einen Trainer und der wirkt in uns und durch uns und macht uns neu. Und wenn wir mal auf dem Podest stehen, dann wird jeder sehen, wie grossartig der Trainer ist. Wie grossartig Gott ist. Weil das Gott schafft, mit so Leuten wie uns auf ein Podest zu arbeiten, das ist schon fantastisch. Ich möchte euch zum Schluss noch Philipper 3 einen Teil daraus vorlesen, weil es genau ums gleiche Bild geht. Der Paulus schreibt irgendwann von sich selber, dass er den Lauf vollendet hat, er ist am Tod nach. Das ist im 2. Timotheus, aber im Philipper 3 braucht das gleiche Bild vom Rennen. Und ich finde es einfach schöne Vers, wo nochmal das Ganze zusammenfassen oder vielleicht sogar ein bisschen ergänzen und euch Raum geben zum Heimgehen mit dem Zettel und vielleicht auch für euch ganz persönlich nochmal überlegen, wo kämpfe ich, wo sollte Jesus mehr reinreden. Philipper 3, Vers 7, folgende. Schreibt der Paulus, doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die auf dem Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser bekennen und kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben. Das ist das Kreuz. Und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis ins Sterben, in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Ich weiß nicht, was für Kämpfe das uns erwartet in diesem Jahr. Jeder hat seine eigenen. Wir haben unsere gemeinsamen als FEG Bülach. Wir haben unsere gemeinsamen als Gemeinde von Jesus auf der ganzen Welt. Was ich weiß, ist, dass Jesus schon triumphiert hat, weil er von ganz unten bis auf ganz oben gekommen ist und uns alle mit drin nimmt. Und es wird der Moment kommen, wo wir als kämpfende Gemeinde im Jetzt mit allen unseren Liebsten, die schon gegangen sind und die noch gehen werden, vielleicht gehen auch wir, bevor Jesus wiederkommt, zusammen werden, gemeint sein vor Gott. Und dann ist der Lauf vollendet. Es wird der Moment sein, wo wir dürfen sehen, wie funktioniert das, Liebe und Gerechtigkeit von Gott zusammen. Es werden sich unsere Fragen auflösen. Wir werden Gott so sehen, wie er ist. Ich möchte beten zum Schluss. Vater, danke, dass du alles daran gesetzt hast, um Gemeinschaft zu haben mit uns. Und ich danke dir, dass wir zuerst mal Gemeinschaft haben im Gebet vor dir. Und danke, dass wir gemeint sein, dass du uns aufgenommen hast in deinem Lieb. Es ist ein gewaltiges Vorrecht, um ein Kind sein von dir. Und ich bitte dich, dass du uns den Blick auf dich schenkst. Herr, versetze uns immer neues Staunen über deine Güte und deine Größe und deine Stärke. Danke für die Woche, die anfängt. Ich bin gespannt, wo du uns hinführst. Und danke dir, dass du bei uns bist, jetzt und in Ewigkeit. Amen.